Gnade euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man steht auf und fragt sich, was soll ich eigentlich heute anziehen? Besonders wichtig ist die Frage natürlich vor besonderen Anlässen, zum Beispiel vor einem Hochzeitsfest. Was soll ich anziehen? Naja, die Antwort hängt erstens mal davon ab, was man überhaupt hat, ja. Aber dann hängt es natürlich auch davon ab, was diesem Anlass, für den man sich anziehen will, angemessen ist. Und ich weiß, darüber lässt sich trefflich streiten, je mehr Gepflogenheiten auch aufgebrochen werden. Früher zum Beispiel war der schwarze Anzug zu einer Trauerfeier Pflicht. Und da konnte man schon auf 100 Meter einen erkennen, der, wie man dann eben auch sagte, Trauer trug. Ja, man trägt Trauer. Man kann an der schwarzen Kleidung erkennen, da ist jemand, der trauert. Oder die Braut bei der Hochzeit, die trug klassisch weiß als Ausdruck der sexuellen Unberührtheit. Da hat sich einiges geändert und deswegen ist auch heute in der Klamottenwahl bei der Trauung vieles denkbar. Auch die Frage, was man eigentlich am Sonntag zum Kirchgang anzieht, wird heute wahrscheinlich unterschiedlicher beantwortet als noch vor 100 Jahren. Und gerade vergangene Woche haben wir im ökumenischen Arbeitskreis noch darüber gesprochen, welche Kleidung eigentlich dem Predigtdienst angemessen ist. Da haben die Pfarrer mit dem Talar oder mit dem Priestergewand als Amtskleidung das natürlich ein bisschen einfacher. Der Predigttext zum heutigen Singsonntag, Kantate, der lehrt uns, was uns als Christusgläubige angemessen kleidet. Wir kommen von Ostern her, es ist der vierte Sonntag nach Ostern. Wir sind neugeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und da ist die Frage, was kleidet uns Neugeborene eigentlich angemessen? Und hier gilt nicht das Motto, Kleider machen Leute. Wir sollen uns ja nicht irgendwie verkleiden. Wir sollen auch nicht irgendwas darstellen, was wir gar nicht sind. Im Fokus steht die umgekehrte Frage, nämlich inwiefern kann man uns eigentlich ansehen, wer wir in Christus sind? Inwiefern kann man uns ansehen, wer wir in Christus sind. So wie man bei der Trauerfeier früher eben am schwarzen Anzug erkennen konnte, da ist einer, der trauert. Es geht um unsere gegenwärtige und zukünftige Ausstrahlung als Neuschöpfung in Christus. Und dazu lese ich uns jetzt aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 und 12 bis 17. Den Text habt ihr wahrscheinlich schon angefangen zu lesen. Ich lese ihn trotzdem nochmal vor. Seid ihr nun mit Christus auferweckt? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu eben dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Der Predigtext für heute ist eigentlich nur Vers 12 bis 17, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir die ersten vier Verse auch mitnehmen. Denn die ersten vier Verse, die bringen nochmal richtig auf den Punkt, was uns Christusgläubige eigentlich kennzeichnet, seitdem Christus von den Toten auferstanden ist. Diese vier Verse machen deutlich, woher wir kommen und worauf wir zugehen. Sie beschreiben unsere Herkunft und unsere Zukunft. Hier finden wir eine Antwort auf die Grundfragen des Lebens. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Und worauf dürfen wir hoffen? Und als Christusgläubige können wir diese Fragen nur beantworten, indem wir allein auf Christus schauen. Keine dieser Fragen, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen und worauf wir hoffen dürfen, keine dieser Fragen erhält eine zutreffende Antwort, wenn wir in uns hineinhorchen oder auf unser eigenes Leben schauen. Da werden wir nur in die Irre geführt. Die Antwort liegt außerhalb von uns selbst. Und gerade das macht ja den Glauben aus. Indem ich mich auf den dreieinen Gott verlasse, verlasse ich mich. Ich berge mich in ihm. Meine Herkunft, meine Zukunft liegt außerhalb von mir in Christus. Und darum muss jede dieser genannten Fragen im Licht unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Heilands bedacht werden. Was also lernen wir über uns, wenn wir Christus anschauen? Erstens, wir sind mit Christus gestorben und auferweckt. Wir sind mit Christus gekreuzigt und auferweckt. Kein Krieg dieser Welt, sondern allein der Sieg Gottes über Tod und Teufel an Karfreitag und Ostern ist die wahre Zeitenwende. Man redet heute so viel von Zeitenwende. Es gibt eine Zeitenwende, die war auf Golgatha. Was dort geschehen ist, am Kreuz auf Golgatha und im Grab am Ostermorgen, das und nur das betrifft uns wirklich im Innersten. Das ist nämlich für uns und an uns geschehen. Karfreitag und Ostern sind Christusfeste und eben damit sind es auch Feste unserer eigenen Neuwerdung. Denn was der dreieine Gott in Christus auf sich genommen hat, das hat er von vornherein für uns, nur für uns auf sich genommen, für dich und für mich. Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. So hat es der Kirchenvater Athanasius der Große mal auf den Punkt gebracht, indem er mit diesem Satz die frohe Botschaft des Neuen Testaments zusammenfasste. Und das ist dieser Athanasius, von dem uns Andreas vorher vorgelesen hat, aus Nordafrika. Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Nachzulesen in 1. Petrus 2, Vers 4. Die Siegesmeldung von Golgatha, es ist vollbracht. Diese Siegesmeldung ist Gottes Schöpferruf. Das ist nicht einfach nur eine Beschreibung, sondern es ist Gottes Schöpferruf, der uns aus dem Totenreich der Sünde heraufgeführt hat. Indem wir das glauben, indem wir uns das einfach gesagt sein lassen, geben wir Gott die Ehre, die ihm gebührt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist unser österliches Glaubensbekenntnis. Wir kommen von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi her, unseres Herrn. Das ist unsere Herkunft. Und ein zweites erkennen wir, wenn wir den Gekreuzigten und Auferstandenen anschauen. Er sitzt jetzt und für immer zu Rechten seines ewigen Vaters. Und das ist auch unser Bestimmungsort. Das ist unsere Zukunft. Das Ziel von Karfreitag und Ostern ist der Himmel. Das Ziel unseres Sterbens und Auferstehens mit Christus ist der Durchbruch zur göttlichen Herrlichkeit. Jesu Sterben am Kreuz zur Versöhnung der Welt war kein Selbstzweck. Versöhnung und Vergebung der Sünden bedeutet automatisch Teilhaben am Leben Gottes. Das ist Vergebung. Und damit sind wir beim dritten Punkt, den wir hier in den ersten vier Versen sehen. Und dieser dritte Punkt betrifft unsere Gegenwart. In Vers 3 heißt es, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das kennzeichnet unser gegenwärtiges Dasein. Weil wir mit Christus auferweckt sind, haben wir bereits jetzt Anteil am Leben Gottes. Der dreieine Gott hat uns in sein Leben aufgenommen. Oder genauer gesagt, Christus hat uns durch Kreuz und Auferstehung mit hineingenommen in das Leben, das er mit seinem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das ewige Leben, ihr Lieben, hat schon begonnen. Und dass wir bereits jetzt an diesem göttlichen Leben teilhaben, das ist eine unumstößliche Tatsache. So wird es uns hier gesagt. Sonst wäre Christus vergeblich gestorben und wir würden leugnen, dass er wirklich auferstanden ist. Aber wir wissen es auch, es ist eine Tatsache, die wir noch nicht sehen können. Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir eben noch nicht lauter Herrlichkeit. Noch ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Warum? Warum ist es verborgen? Weil der siegreiche Christus ebenfalls noch vor aller Augen verborgen zur Rechten des Vaters sitzt. Und deswegen ist dieser Satz ja auch ein Satz des Glaubensbekenntnisses. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist die verborgene Wirklichkeit. Und zum Teil ist es noch Zukunftsmusik. Aber eine Zukunftsmusik, die jetzt schon unsere Herzen erfreut und uns auf die Ewigkeit ausrichtet. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Der Gekreuzigte und Auferstandene ist unser Leben jetzt schon und für immer. Wir sind gestorben ein für allemal. Das alles ist aber vorerst nur glaubbar, noch nicht sichtbar. Und ich weiß, Vergleiche hinken immer und auch dieser Vergleich hinkt, aber es ist doch vielleicht so ein bisschen wie bei einer Schwangerschaft. Das neue Leben ist noch verborgen im Mutterleib, aber es ist da. Man kann es von außen, naja gut, man kann so ein bisschen dann irgendwann die Umrisse sehen, aber man kann es nicht wirklich sehen. Man kann es vielleicht ahnen, aber es wird sichtbar werden für alle. Und kurz vor der Geburt, da steigt dann die Vorfreude. Man kauft sogar vielleicht schon erste Klamotten. Und mit den technischen Hilfsmitteln von heute kann man ja auch schon im Vorfeld feststellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und entsprechend kann man dann auch planen. Und jetzt entschuldigt bitte mal, wenn ich ganz tief in die Klischeekiste greife. Aber es gab Zeiten, da genügte es, wenn man vor der Geburt die Klamottenfarbe gesehen hat. Und da wusste man, aha, die Eltern, die erwarten ein Mädchen, oder die Eltern, aha, sie erwarten einen Jungen. Die Kleider, die waren Ausdruck der Hoffnung. Und sie gaben einen Eindruck von dem, was noch verborgen war. Und ich habe gesagt, der Vergleich hinkt ein wenig, aber so ähnlich ist es mit uns, die wir mit Christus auferweckt sind und deren Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Unser verborgenes Leben ist für keinen sichtbar, auch nicht für uns selber. Aber wie wir unser Leben leben, wie wir uns kleiden im übertragenen Sinne, das ist ein Fingerzeig auf das, was Gott an uns getan hat und noch tun wird. Unsere Kleidung im übertragenen Sinne ist der sichtbare Ausdruck unserer Hoffnung. Und deswegen die Frage, wie sollen wir uns eigentlich kleiden? Was sollen wir anziehen? Was ist dem angemessen, wer wir in Christus sind und mit ihm sein werden? Was passt denn zu unserer Hoffnung und zu unserer Bestimmung in Christus? Und jetzt haben wir hier in Vers 12 bis 14 so eine Art Kleiderkatalog, ja. Und er beschreibt, wie unser Maßanzug aussieht. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Ja, was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Das ist unser Maßanzug als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Und ein Maßanzug, ihr wisst es vielleicht, unterscheidet sich von Massenware dadurch, dass er ganz auf den Träger abgestimmt ist. Und darum passt ein Maßanzug ja auch wie angegossen. Da muss man dann nichts kürzen oder irgendwas wegschnippeln oder irgendwie was verändern. Beim Maßanzug wird Maß genommen an dem, der diesen Anzug tragen soll. An Größe und Umfang des Anzugträgers entscheidet sich, wie dieser Maßanzug angefertigt wird. Und auch bei unserer Kleidung als Christusgläubige, da geht es nicht um Verkleidung, da geht es nicht um Maskerade oder so tun als ob. Es heißt ja hier nicht, in Vers 12, verkleidet euch, als ob ihr Auserwählte Gottes wärt. Es heißt, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, also als das, was ihr doch seid, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Der Anzug, den wir tragen sollen, entspricht exakt dem, was wir in Christus sind. Unser Maßanzug ist im strengen Sinne ein Christuskleid, das uns genau deswegen passt, weil wir in Christus sind. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Der Maßanzug von Gottes Auserwählten trägt unverkennbar die Umrisse Jesu Christi. Der Maßanzug zeigt, wer dieser Gott ist, in dem unser Leben mit Christus verborgen ist. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, das alles kennen wir von unserem Gott. So ist er zu uns. Von seinem Erbarmen, von seiner Freundlichkeit, von der Demut und Sanftmut Christi, von Gottes Geduld gegenüber uns leben wir. Er hat uns getragen und ertragen. Er hat uns vergeben, obwohl er unendlich viel Grund zur Klage gegen uns hatte. Und zusammengehalten wird alles das von der Liebe, die das Band ist der Vollkommenheit. Um seiner vollkommenen Liebe willen wird Gott uns am Ende aufnehmen in seine Herrlichkeit. Und an dieser unserer Herkunft und Zukunft hängt unsere Bestimmung im Hier und Jetzt. Was wir von Gott empfangen haben, das tragen wir in uns und an uns. Wer wir in Christus sind, das soll sich fortan im wahrsten Sinne des Wortes auswirken, nach außen wirken. Zuerst und vor allem gegenüber denen, die ebenfalls zu Christus gehören, gegenüber unseren Schwestern und Brüdern. So nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Denn in einem Leibe sind wir berufen, im Leib Christi. Und dieser Leib soll wachsen und gedeihen, dem soll es gut gehen. Das liegt Gott am Herzen. Und da kommt sozusagen die letzte Frage, wie kann der Leib Christi denn wachsen und gedeihen? Und dazu geben uns die letzten drei Verse entscheidende Hinweise. Ich lese sie uns nochmal vor. Der Friede Christi, zu eben dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Unsere erste Berufung ist der Friede, den wir in Christus haben. Nach Römer 14, 17 sind die wesentlichen Kennzeichen des Reiches Gottes Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das macht das Reich Gottes aus. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht Zwist, Rechthaberei und Streitsucht sollen uns leiten, sondern der Friede Christi soll uns regieren. Gerade und besonders in der Gemeinde. Und Ausdruck findet dieser Friede in der Dankbarkeit gegenüber Gott. Wir haben alles empfangen, bekommen. Alles, was wir haben und sind, ist reines Geschenk. Und die einzige angemessene Reaktion darauf ist Dankbarkeit. Machen wir im richtigen Leben ja auch. Wenn uns jemand was schenkt, sagen wir mindestens Danke. Also, so habe ich es mal gelernt zumindest. Und da heißt es hier noch, alles, was wir tun mit Worten und Werken, das sollen wir alles tun im Namen des Herrn Jesus. Wenn wir alles, was wir tun, in Worten und in Werken, im Namen des Herrn Jesus Christus tun, dann wird ja eigentlich offensichtlich, dass unsere Werke gar nicht unsere Werke sind. Und unsere Worte gar nicht unsere Worte sind. Wir können uns da nichts auf die Fahnen schreiben, wenn alles reine Gnade ist. Und das ist gut so, denn das gibt Gott die Ehre, die nur ihm gebührt. Und in der Erinnerung an Gottes Gnade, an alles das, was wir von ihm empfangen haben, tagtäglich empfangen und noch empfangen werden, in der Erinnerung daran liegt auch der Sinn unserer Zusammenkünfte, wann und wo auch immer sie stattfinden. Unsere Zusammenkünfte bieten hoffentlich reichlich Raum für das Wort Christi. Sie bieten Raum zur gegenseitigen Lehre und Ermahnung in aller Weisheit. Nicht in Rechthaberei, sondern in aller Weisheit, in einer göttlichen Art und Weise. Sie bieten Raum, um Gott zu loben mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und das ist im Kern Gottesdienst. Dass wir auf das Wort Christi hören, dass wir einander darin unterweisen, einander immer wieder darauf hinweisen und Gott gemeinsam loben. Das ist der Sinn von Gemeinde. Ein Ort zu sein, an dem der Leib Christi das Wort seines Herrn vernimmt und dadurch auflebt. Und deswegen sind Gottesdienste, Bibelstunden, Gebetsabende, Frauentreffen, Jugendstunden und so weiter keine Veranstaltungen, die man besucht wie ein Fußballspiel oder eine Theateraufführung. Gottesdienste sind Orte, an denen Christus zu uns spricht, an denen er uns begegnet. Und damit sind sie Orte, die für uns lebensnotwendig sind, überlebensnotwendig für uns, die wir durch Christus in einem Leibe berufen sind. Und dementsprechend ist auch die sogenannte Mitarbeit in der Gemeinde keine Arbeit im klassischen Sinne, sondern schlicht ein Ausleben dessen, was wir in Christus allezeit sind. Wir sind immer in der Mitarbeit, 24 Stunden am Tag, weil wir in Christus sind. Und wer hier im Gottesdienst mitsingt, mitbetet, Gottes Wort hört und daraufhin das Amen spricht oder auch im Vorfeld für die Verkündigung und für den rechten Gottesdienst betet, der arbeitet mit. Der Schweizer Pfarrer Walter Lüthi hat hierzu mal treffend gesagt, ich zitiere, die Rede von der sogenannten Passivität der Predigtgemeinde Ja, sagt mir manchmal, einer spricht und alle sitzen nur passiv da. Nein, er sagt, diese Rede von der sogenannten Passivität der Predigtgemeinde ist im höchsten Grade uneinsichtig, nicht weise. Das Gemeindeglied, das weiß, um was es in der Predigt geht, weiß sich mitverantwortlich für jeden Predigtgottesdienst. Denn jeder Prediger, und das kann ich bezeugen, hinter dem nicht eine fürbittende Gemeinde steht, wird im günstigsten Fall reden wie die Schriftgelehrten oder, was noch schlimmer ist, reden wie die Kanzelredner. Soweit Walter Lüthi. Und darum tut alles dafür, dass dieses Haus ein Ort bleibt, an dem Gottes Wort wohnt, an dem das Wort Christi reichlich zu Wort kommt. Betet dafür, dass Christus immer wieder neu uns sein Wort schenkt. Und vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.